Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Es ist jetzt 2 Jahre her, dass die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben. Mit dramatischen Folgen, besonders für die Frauen im Land. Ihre Situation zu verbessern, das ist das Anliegen von Homa Abbas. Sie ist die Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins. Selbst ist sie als Jugendliche aus Afghanistan geflüchtet. In den letzten Jahren konnte sie aber immer wieder dorthin zurückkehren, um zu helfen. Inwieweit das noch möglich ist, unter anderem darüber wollen wir reden. Guten Morgen, Frau Abbas.
Ja, hallo, guten Morgen an Sie und guten Morgen an alle Hörer des Deutschlandfunks.
Den afghanischen Frauenverein, den gibt es ja schon lange, seit 1992. Wie ist das entstanden damals?
Die Initiative war von Frau Nadia Nasher. Sie hat 12 Frauen zusammengebracht in Bonn und wir haben ein ganzes Wochenende dort verbracht, um den Verein zu gründen und die Satzung zu erstellen.
Und was war Ihre Idee damals genau?
Ich habe, seitdem ich in Deutschland bin, das war 1980, seit dieser Zeit habe ich immer wieder mal irgendwie einen Weg gesucht, Afghanistan zu helfen und in irgendeinem Verein zu sein, wo ich dann helfen kann. Ich habe ein paar andere Vereine auch versucht, aber irgendwie waren sie mir nicht gut genug oder vertrauenswürdig genug. Aber nachdem ich Frau Nasher gekannt habe, wusste ich, dass unser Ziel das gleiche ist. Das heißt, Hilfe für Afghanistan, für die afghanischen Frauen und Kinder vor allem. Und da haben wir wirklich in diesem Wochenende gesehen, dass wir alle nur ein Ziel haben, politisch neutral, religiös neutral und ethnisch neutral zu bleiben. Das einzige Ziel ist, afghanischen Frauen und Kindern zu helfen.
Homa Abbas, und wie Sie das heute machen und wie das heute möglich ist, außerdem auch über die Situation in Afghanistan, werden wir sprechen heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast ist Homa Abbas. Sie ist die Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins. Seit 1992 unterstützt der Verein Mädchen und Frauen in Afghanistan, versucht ihre Situation nachhaltig zu verbessern. Doch nun sind seit 2 Jahren die Taliban wieder an der Macht. Was, Frau Abbas, bedeutet das für die Frauen? Wie ist ihre Lage vor Ort?
Ja, die Situation hat sich sehr viel verschlechtert, weil es 31 Erlasse gegen die Frauenrechte rausgekommen sind. Und das Schlimmste ist, also, dass die Mädchen ab der 7. Klasse nicht zur Schule gehen können und dass sie dann ohne Begleitung nicht rausgehen können, dass sie nicht bei vielen Stellen nicht arbeiten können. Zum Beispiel jetzt hat es geheißen, dass sehr viele Frauen, ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, die nach Katar, glaube ich, fliegen wollten, um dort Ausbildung zu machen und denen wurde der Austritt verboten. Also die wurden vom Flughafen zurück nach Hause geschickt.
Also die Ausbildung der Mädchen ist ja eingeschränkt. Was bedeutet das für die erwachsenen Frauen oder wie ist deren Situation, wenn sie sagen, also es gibt verschiedene Dekrete, die eben ihre Rechte einschränken? Was heißt das konkret im Alltag für diese Frauen?
In vielen Stellen dürfen die Frauen nicht arbeiten und auch nicht alleine rausgehen. Also wenn sie auch eine Arbeit haben, müssen sie dann irgendeine Begleitung haben oder vieles andere, was ihre Wege irgendwie schwer zu machen, um zu arbeiten. Aber trotzdem geben sie nicht auf und trotzdem machen sie sich diese Mühe oder diese Umstände und gehen zur Arbeit, wenn es möglich ist. Zum Beispiel kann ich von unseren Lehrerinnen in Kunduz berichten, dass sie gesagt haben, auch wenn die Regierung von uns verlangt, dass wir eiserne Burkas anziehen, dann würden wir das anziehen. Hauptsache, wir können noch arbeiten und wir können noch zur Schule gehen und die Kinder unterrichten. Also sie passen sich an, sie sind flexibel und deswegen finden sie immer wieder mal irgendwelche Wege, weiterzukommen. Aber diese Möglichkeit gibt es nicht für jede Frau, leider.
Ja, vielleicht kurze Erklärung. Der afghanische Frauenverein, der betreibt 5 Schulen in Afghanistan und auch 7 Mutter-Kind-Kliniken. Und wenn Sie gerade sagen, da unterrichten eben Lehrerinnen und Sie auf der anderen Seite sagen, grundsätzlich möchten die Taliban eigentlich gar nicht, dass Frauen weiter arbeiten, berufstätig sind. Wie lösen Sie das auf, diesen Konflikt?
Also es ist so, dass wir als Lehrerinnen, als Ärztinnen und Schwestern und also dieser Gesundheitsbereich, da können schon die Frauen arbeiten. Die Schulen sind ja bis zur 6. Klasse auf und da gibt es sehr viele Mädchenschulen, die noch nicht zugeschlossen sind und dass die Lehrerinnen immer noch arbeiten können. Aber das ist wirklich jetzt fast eine Ausnahmesituation gewesen bei uns, weil wir entweder mit den Dorfältesten oder mit dem Direktor und stellen also Anfragen, wo wir unsere Projekte irgendwie weiterbringen können. Außer zwei Projekten, die Schneidereien in Ghazni, das ist eine Provinz im Süden Kabuls, und in Kabul, also um Kabul. Die zwei Schneidereien sind noch zugeschlossen, die Schneiderinnen, die sind jetzt zu Hause leider. Und dafür werden wir aber wirklich uns weiter bemühen, dass wir die Schneidereien wieder aufmachen. Ich fliege selber in 2 Wochen, glaube ich. Und dann werden wir wirklich auch alle Türen aufmachen, die es gibt, um die Schneidereien wieder aufzukriegen.
Wenn Sie sagen, die Dorfältesten spielen da eine wichtige Rolle, heißt das, die sind solche Instanzen, dass auch die Taliban um die im Prinzip nicht herumkommen? Also wenn die sagen, das ist in Ordnung, wenn diese Schule dort so geführt wird, dann funktioniert das auch?
Also die Dorfältesten haben sehr viel Vertrauen in ihren Gebieten und in ihren Dörfern. Und Taliban sind ja auch ein Teil von diesem Dorf. Und wenn sie irgendwas dagegen haben, dann besprechen sie das so lange, bis sie den Weg frei gemacht haben, dass das Projekt dann wieder weitergeführt wird.
Sie haben ja gerade auch gesagt, Sie versuchen, wenn Sie jetzt in 2 Wochen da sind, selbst auch den Dialog mit den Taliban zu führen. Wie ist denn da die Kommunikation möglich? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel für diese Schneidereien, die Ihr Verein auch unterhält, um eben Frauen eine Möglichkeit zu geben, dass sie für ihre Familien Geld verdienen, wie reden Sie da mit den Taliban, dass sie da ihnen die Genehmigung erteilen?
Das wird bestimmt nicht so einfach sein. Also erstmal werde ich vielleicht gar nicht die Gelegenheit haben, mit einem Talib zu sprechen. Aber wir werden das wieder genau so machen, wie wir es bis jetzt gemacht haben, dass wir dann mit den Dorfältesten reden und dann irgendwie würden wir dann einen Weg finden, vielleicht mit jemandem zu telefonieren oder vielleicht doch jemanden zu Gesicht bekommen, mit dem wir uns hinsetzen und sagen, dass wir wirklich alles dafür machen, was sie verlangen. Das heißt zum Beispiel islamische Kleider oder kein Pförtner oder Wächter, der vor der Tür ist, und diese ganze Schneiderei wird nur von Frauen besetzt sein. Und wenn wir solche Sachen sagen, dass es dann nichts dagegen spricht, was ihnen, also den Taliban, Sorgen bereitet, dann würden wir das machen. Hauptsache, unsere Schneiderinnen haben wieder eine Arbeit und die Schülerinnen können dann weiter ihren Kurs weitermachen.
Sie haben mir gerade auch erzählt, in den Schulen und Kliniken ist es im Prinzip einfacher, dass da Frauen arbeiten, denn es herrscht ja strikte Geschlechtertrennung. Das bedeutet, Frauen dürfen nur von Frauen behandelt werden und Frauen dürfen auch nur Mädchen unterrichten. Wer soll denn dann eigentlich laut den Taliban in Zukunft die Frauen behandeln, wenn Frauen nicht mehr studieren dürfen, wenn die keine richtige Ausbildung mehr bekommen können?
Ja, das ist die größte Sorge, die jetzt im Moment wirklich herrscht, wie es weitergehen soll. Diese Frage werde ich wirklich mitnehmen nach Afghanistan und die Frage würde ich irgendeinem stellen, der vielleicht meine Stimme dann weiterbringt. Also im Moment haben wir Ärztinnen und Lehrerinnen und so, aber diese Schicht wird ja irgendwann mal alt und die wird es vielleicht nicht geben. Was geschieht danach? Was geschieht mit der Frau eines Talibs oder mit der Mutter eines Talibs, wenn sie krank ist und keine Ärztin da ist? Die Frage würde ich bestimmt stellen.
Ja, spannend, was es dann für eine Antwort gibt. Homa Abbas, genau. Welche weiteren Herausforderungen der afghanische Frauenverein in Afghanistan zu bewältigen hat, darüber sprechen wir gleich weiter hier im Deutschlandfunk Kultur. Mittlerweile ist es ja 2 Jahre her, dass es in Kabul zum Umsturz kam. Es gab diese dramatischen Szenen am Flughafen. Wie haben Sie diese Tage damals vor 2 Jahren erlebt, Frau Abbas?
Das war eine sehr traurige Zeit, wie in Panik geratene Leute irgendeinen Weg gefunden haben, aus dieser Situation rauszukommen. Wir haben miterlebt, wie viele Binnenflüchtlinge von den Provinzen in Kabul gesammelt waren, weil sie gedacht haben, hier ist es irgendwie sicherer. Und dann war die Regierung, also ein Regierungswechsel, und die wussten dann nicht, wo sie dann alles dort in den Provinzen verkauft haben und alles vernichtet haben und nach Kabul gezogen sind, dass sie dann zurück nach Hause gehen und also überhaupt nichts in der Hand haben. Unser Verein war aber Gott sei Dank der einzige Verein, der nicht aufgegeben hat, und haben wirklich am nächsten Tag erstmal Mobilkliniken dort für die Leute, die sehr lange dort waren und sehr viele Kranke zwischen diesen Leuten waren, fast jeden medizinisch versorgt haben. Und außerdem haben wir dann, als die Regierung gesagt hat, dass die Leute zurück zu ihren Orten gehen sollen, dass wir dann jede Familie Bargeld spenden und aber auch Nahrungsmittel und Decken und Töpfe und solche Sachen mitgegeben haben, damit sie dann für die ersten Tage irgendwas zum Essen bekommen.
Aber das war ja dann trotzdem unheimlich mutig der Mitarbeitenden vor Ort, weil es gab ja eben viele Befürchtungen. Niemand wusste genau, was passieren würde. Es gab ja auch die Befürchtung, dass vielleicht die Taliban da fürchterliche Rache üben würden. Woher kam da dieser Mut, diese Gelassenheit? Oder war das einfach nur aus diesem Gefühl heraus, wir müssen da bleiben, um den Menschen zu helfen?
Beides. Also Mut haben wir immer. Also unser Kabuler Team, da ist ein großes Kompliment an dieses Team. Aber natürlich haben wir auch die Not so groß gesehen, dass man dann sich selber vergessen hat. Da ist eine Hochachtung wirklich für diese Leute.
Absolut bemerkenswert. Ich habe gerade über die Befürchtung gesprochen. Würden Sie sagen, dass es so schlimm gekommen ist, wie erwartet wurde, oder eben doch anders? Also unsere Außenministerin, Frau Baerbock, die hat ja vor einigen Tagen von einem Rückfall in die Steinzeit gesprochen. Sehen Sie das auch so vor Ort?
Ja, also die Befürchtung war diesmal viel größer, weil wir gedacht haben, es wird bestimmt wieder so sein wie damals. Damals gab es ja überhaupt keine Möglichkeit, keine Grundrechte für Frauen. Aber diesmal ist es so, dass die Frauen immer noch bis zu einem bestimmten Grad sich bewegen können, sei es Schulen oder Kliniken oder auch normale Arbeiten. Bei vielen Stellen sind die Arbeiten ja eingestellt, wie Sie vielleicht gehört haben, dass die Frisurladen, die von Frauen besetzt waren, sind alle zugeschlossen worden.
Diese Schönheitssalons.
Genau, vieles sind zu. Aber trotzdem ist das eine gewisse Art vom Leben noch da. Also ich bin nach 17 Jahren das erste Mal in Afghanistan gewesen, in Talibans Zeit, weil ich von hier aus gehört habe, dass es keinen Krieg mehr gibt. Dann habe ich ein bisschen also den Mut gehabt, dahin zu gehen, und ich habe gemeint, okay, dann verdecke ich mich, dann tue ich Burka drauf auf meinen Kopf und gehe, Hauptsache ich sehe ein einziges Mal wieder mein Land. Aber da habe ich wirklich gesehen, dass es fast kein Leben da war. Also es herrschte kein Krieg, aber es gab überhaupt keinen Frieden. Aber diesmal, jetzt letztes Jahr sind meine Kinder dort gewesen, wegen der Trauerfeier des Onkels. Und sie haben berichtet, dass man also sehr viele Frauen noch auf den Straßen gesehen hat, dass sie dann auch zum Einkaufen gegangen sind, und sie selber waren auch zwar sehr verdeckt, aber sie wurden sogar von einem Taxifahrer angesprochen und gefragt, warum sind sie so verdeckt? Da tut man nicht so viel auf den Kopf. Also sie haben ein ganz großes Tuch gehabt und den ganzen Körper damit irgendwie bedeckt gehabt.
Das heißt, wenn sich jetzt die Herrschaft der Taliban anders anfühlt als vor 20 Jahren, haben die Taliban dann auch einen anderen Rückhalt in der Bevölkerung? Weil es wird ja zum Beispiel auch berichtet, die Taliban hätten zumindest für mehr Sicherheit gesorgt. Man könnte sich wieder problemloser von A nach B bewegen, und es gäbe auch weniger Korruption.
Ja, also ich fange bei dem letzten Punkt an. Die Korruption ist viel, viel besser geworden. Also es ist ein ganz großer Rückgang in der Korruption. Und außerdem sind, wie gesagt, also die Bewegungsfreiheit ist bis zu einem kleinen Grad da, ist es auf jeden Fall besser als vor 20 Jahren, auf jeden Fall.
besser ist natürlich trotzdem nicht gut. Und Ihnen liegen natürlich die Frauenrechte am Herzen. Und Sie haben auch diese Schulen für Mädchen. Wie ist es da? Versuchen da die Taliban in ihren Unterricht irgendwie rein zu regieren? Oder dürfen Sie jetzt Sachen nicht mehr machen, die Sie vorher gemacht haben an diesen Schulen?
Also besser ist mit Sicherheit nicht gut genug, weil das sind die, also wirklich die Grundrechte, die einfach ignoriert werden und nicht gegeben werden, was jeder Mensch, jede Frau, jedes Kind haben muss. Ich sage immer, mit diesen Einschränkungen, was sie den Frauen angetan haben, damit haben sie nicht nur den Frauen was Schlimmes angetan, aber auch den Männern. Stellen Sie sich vor, es ist eine Frau, die die einzige Ernährerin des Hauses ist, weil der Mann im Krieg invalide geworden ist. Was geschieht mit dem Mann? Was geschieht mit den Kindern, die vielleicht auch alle jung sind? Deswegen sage ich auch immer, man muss wirklich den Dialog mit den Taliban halten und sie darauf aufmerksam machen, was sie alles den normalen Menschen antun, also Frauen, Kindern und Männern in Afghanistan.
Und Sie haben ja beschrieben, wie Sie das versuchen. Aber nochmal kurz die Nachfrage. Also bei Ihnen in der Schule hat es jetzt erstmal konkret aber keine Auswirkung, außer dass die Mädchen nicht mehr bis zur 12. Klasse zur Schule gehen dürfen.
Also in den Schulen müssen wir darauf achten, dass die Mädchen alle genau dementsprechend sich anziehen, was vorgeschrieben ist. Das machen wir. Wie gesagt, wir machen alles, damit die Kinder zur Schule gehen können. Und außerdem werden ja ein paar religiöse Fächer da unterrichtet. Das sind einfach die normalen religiösen Fächern, sagen wir mal so, zum Beispiel, wie man betet oder was das heißt. Also wenn wir was auf Arabisch sagen, was sagen wir? Also die Bedeutung des Betens.
Omar Abbas versucht alles, damit junge Mädchen und Jugendliche in Afghanistan Ausbildung bekommen. Sie wurde selbst in Afghanistan geboren. Mit ihrer Familie musste sie aber flüchten, als sie 15 war. Darüber sprechen wir gleich hier am Deutschlandfunk Kultur. Omar Abbas hat uns hier gerade von den Hilfsprojekten des afghanischen Frauenvereins in Afghanistan berichtet für Kinder und Frauen. Sie selbst wurde in dem Land geboren, 1965 in Kandahar, aufgewachsen ist sie in Kabul. Meistens, wenn es um Afghanistan geht, Frau Abbas, steht ja immer das Negative im Vordergrund, zumindest im Augenblick und wahrscheinlich auch verständlicherweise. Aber was sind denn Ihre Kindheitserinnerungen an das Land? Wie war das Leben damals für Sie?
Ein Leben ohne Stress, ein Leben ohne Sorge. Also ich bin in Kandahar geboren, ohne Vater am Anfang und mit meiner Mutter und mit meinen Onkel und Tanten und Großmutter, eine sehr große großen Familie. Das Haus der Großeltern war einfach sehr groß. Ich weiß nicht, ob es wirklich sehr groß war oder weil ich ein Kind war, schien mir das einfach zu groß. Und es war wirklich sehr schön, weil wir als Kinder viele Kinder um uns hatten. Also wir hatten genügend zum Spielen, also die Cousinen, Cousins und Geschwister, ich glaube 30 Kinder oder so, die in einem Haus, in einem sehr großen Haus mit einem großen Garten dort waren und viel gespielt haben.
Ja, das klingt wirklich wie so ein Kinderparadies. Wenn Sie sagen, Ihr Vater, der war nicht da, wo war der?
Mein Vater hat also meine Mutter verlassen und sie waren getrennt und er ist dann, wie es in Afghanistan so ist, ohne die Scheidung einzureichen, kann ein Mann nochmal heiraten. Also hat er nochmal geheiratet und hat dann zwei Kinder gehabt, also meine zwei Brüder. Er hat sich gemeldet nach 11 Jahren und dann waren wir in Kabul, was natürlich auch sehr traurig war, weil ich die ganze Cousinen-Cousin-Bande nicht mehr dabei hatte. Aber wir sind dann nach Kabul gezogen, ja.
Und mussten dann 1980 das Land verlassen. Was hat damals dazu geführt?
Ja, das war wieder ein großer Krieg in Afghanistan. Also die Russen sind nach Afghanistan, die damals Sowjetunion hat Afghanistan besetzt. Und wir haben angefangen, dagegen zu demonstrieren, obwohl wir Kinder waren. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Afghanistan nur Afghanen gehört und kein anderer darf in das Land rein. Und wir haben ja die Vorgeschichte mit den Engländern gehabt und wir wurden nie eine richtige Kolonie, also Halbkolonie vielleicht, aber nicht richtige Kolonie gewesen. Es gab immer Kriege dagegen und man hat immer dagegen gekämpft. Und als wir gehört haben, dass die Sowjetunion da sind, haben wir angefangen, also in den Klassen aufzustehen und zu sagen, wir wollen nicht mehr lernen und die Russen müssen raus. Und da wurde dann meine Schwester ins Gefängnis gesteckt und ich wurde von der Schule verwiesen. Und Gott sei Dank war das nicht so lange. Also meine Schwester ist nach einem Tag zurück nach Hause und am nächsten Tag hat es bei uns geheißen, dass wir das Land so schnell wie möglich verlassen müssen, weil sie dann hinter uns her sind. Und dann war mein Vater aber auch 7 Monate lang im Gefängnis. Vielleicht, weil es damals so war, dass jemand, der etwas prominent war, also mein Vater ist der Besitzer des Hakim Dry Cleaning, also Reinigungsfirma.
Chemische Reinigung,
und
ja.
Deswegen waren sie alle im Gefängnis, aber der war dann auch, also nachdem wir aus dem Gefängnis rausgekommen sind, ist er geflüchtet nach Pakistan. Und als er dann gehört hat, dass wir auch in Gefahr sind, dann sind wir mit dem Freund von ihm über die Grenze von Afghanistan nach Peshawar, also nach Pakistan gefahren.
Ihre Mutter ist damals zurückgeblieben. Warum?
Ja, also es war sehr schwierig für jemanden, so viele Leute auf einmal mitzunehmen. Meine Mutter mit 2 Schwestern sind in Kabul geblieben und nur wir 2, weil wir 2 genau in der gleichen Schule waren und wir haben gegen die Russen demonstriert. Meine kleine Schwester war ja noch klein und meine ältere Schwester war an der Uni. Also deswegen waren sie irgendwie getrennt von uns behandelt und deswegen sind sie auch geblieben.
Und sie mussten, haben Sie ja gerade beschrieben, unbedingt los, weil Gefahr für Leib und Leben bestand. Sie sind dann nach Deutschland gekommen, nach Fulda von Pakistan. Wie waren dann die ersten Monate hier?
Schlimm. Es war wirklich ganz schlimm. Also alleine die Trennung von meiner Mama und von den Schwestern war eine sehr, sehr schrecklich schwere Zeit. Und dann die Lebensumstände für die Flüchtlinge, zumindest für uns, waren es wirklich unakzeptabel. Wir waren in einem Lager namens Geringshof, das war in der Nähe von Fulda. Aber da gab es wirklich ein großes Haus für, glaube ich, 500 Leute, 250 davon waren die Romas aus Jugoslawien, der Rest war Afghanen. Verschiedene Schichten von Afghanistan. Afghanistan ist leider so ein Schichtenland. Also es gab immer Krach und Kämpfe und Ärger. Nicht nur das, aber auch die Situation war dann ganz, ganz schlimm. Wir hatten kein einziges Geschäft in der Nähe, keine Transportmittel, keine Bushaltestelle, keine Telefonstelle. Damals gab es ja Telefonzellen für diejenigen, die noch nicht so etwas gesehen haben. Das Essen war unakzeptabel, nicht nur vom Geschmack her, weil es für uns was Neues war, aber auch zum Beispiel Plastikstücken in den Essen immer wieder mal gefunden haben oder Steine und solche Sachen. Und dann haben wir gestreikt. Da ist dann der Priester gekommen nach 4 Tagen und er hat dann einige Sachen von uns gehört und auch dann veranlasst, dass wir zum Beispiel eine Telefonzelle haben, dass wir etwas besseres Essen haben und dass eine Frau dann später aber zur Küche gehen kann und afghanisch kochen kann. Und der Arzt ist dann jede Woche einmal am Donnerstag zu uns gekommen und nach uns geschaut. Und so habe ich dann auch eine Blinddarmentzündung bekommen und das erste Mal, dass ich nach Geringshof eine andere Stadt gesehen habe, das war Fulda. Dort wurde ich stationär behandelt und
das war ja genau. Dann wahrscheinlich fast, wie Sie das beschreiben, noch die entspanntere Erfahrung als vorher in diesem Aufnahmelager.
Ja, ganz sicher.
Homa Abbas hat ja gerade von ihrer Flucht aus Afghanistan Anfang der 80er Jahre erzählt, wie schwer das Ankommen in Deutschland war, unhaltbare Zustände im Aufnahmelager. Danach ist ihre Familie zu einem Cousin nach Paderborn gezogen, da war das ein wenig besser, aber ihre Mutter ist ja tatsächlich immer noch nicht da gewesen. Die haben sie erst dann 3 Jahre später wiedergesehen. Wie war das?
Dankeschön. Eine der wunderschönsten Erlebnisse meines Lebens damals. Also als sie angekommen sind, kann ich mich erinnern, dass ich auf die Toilette gehen musste. Und ich konnte aber nicht, weil ich gemeint habe, wenn ich bis auf die Toilette gehe, dann, wenn ich zurück bin und die sind da, dann habe ich dieses Erlebnis verpasst. Mhm. Und das hat einfach zu lange gedauert, bis sie raus waren. Aber aus Freude habe ich einfach auf einmal meine Stimme verloren, so dass ich wirklich kein einziges Wort rausbringen konnte. Also 3 Tage lang wirklich.
Wie so ein Schock ist das dann gewesen, oder?
Ich glaube, dass ja, wenn es einen Freudenschock gibt, dann ist das der Fall gewesen, ja.
Sie sind damals zur Schule gegangen, wollten eigentlich Abitur machen, haben dann aber die Schule abgebrochen. Sie waren damals gerade 20. Warum?
Ja, meine Freundin lacht immer noch über mich, dass du die Einzige bist, die die 11. Klasse 5-mal gemacht hat. Weil ich war am Anfang der 11. Klasse, als ich Afghanistan verlassen habe, dann war ich in Paderborn in der Schule. Die 11. Klasse habe ich, ich glaube, so 2-3 Monate gemacht. Und dann hatte ich aber eine sehr, sehr starke Migräne immer bekommen. Also so schlimm, dass es wirklich, also 3 Tage lang, dann 1 Tag Pause und wieder 3 Tage lang und wieder 1 Tag Pause. Und das hat monatelang so gedauert. Und der Arzt meinte, du sollst die Schule einfach lassen, weil das ist so ein extra Stress, was dich so sehr mitnimmt und vielleicht wird die Migräne dann besser. Dann habe ich wieder die 11. Klasse sein lassen und bis meine Mutter da war. Das war dann das 3. Jahr. Und meine Mutter hat es aber gar nicht akzeptiert. Sie hat gesagt, nee, so geht es nicht. Du kannst doch nicht einfach zu Hause bleiben. Du musst wieder zur Schule. Dann muss ich wieder auf die 11. Klasse kommen. Und die 11. habe ich aber zu Ende gemacht. Also das ist das 4. Mal. Und am Anfang der 12. Klasse, meine Schwester, die in Arolsen war, hat gesagt, dass es hier ein AAP-Kurs, asylberechtigte Abiturprüfung. Dieser Kurs ist für die Flüchtlinge, die anerkannt sind, aber die Abitur machen wollen. Und das können sie innerhalb eines Jahres machen. Also ich wollte ja so schnell wie möglich mein Abitur haben. Also habe ich die 12. Klasse dort gelassen und bin nach Arolsen gekommen. Und da hat es dann nach 2 Monaten geheißen, dass die Abiturprüfung erst in 3 Jahren ist. Also war ich wieder in der 11. Klasse gelandet. Und ich habe dann ein paar Monate davon gemacht, dann war ich verlobt und dann verheiratet, nach München gezogen. Aber ich habe nie aufgegeben, meine Schule zu Ende zu machen. Also das war 85, als ich nach München gezogen bin und verheiratet war. Und 95 sind wir dann nach Prag gekommen. Um 97 habe ich angefangen, wieder meine Schule nachzuholen mit meinen Kindern. Einer in der 5. Klasse, einer in der 7. und ich in der 12. Klasse. Und dann habe ich die 12., 13. fertig gemacht und endlich mal habe ich mein Abitur bekommen.
Also sozusagen mit Ihren Töchtern zusammen nochmal die Schulbank gedrückt in Prag und Sie sind nach Prag umgezogen, weil Ihr Mann dort arbeitet, als Journalist auch für den amerikanischen Auslandsrundfunk. Sie selbst haben dann Ihre Hilfsarbeit aufgenommen für den afghanischen Frauenverein. Sie haben ja vorhin auch kurz erzählt, wie dieser Frauenverein gegründet worden ist. Und sind dann auch tatsächlich nach Afghanistan das erste Mal nach 17 Jahren wieder zurück und haben vorhin auch schon berichtet, wie düster das eigentlich war, diese Taliban-Herrschaft damals dann mitzuerleben. Was hat diese Reise dann bei Ihnen ausgelöst? Was hat diese Reise dann mit Ihnen gemacht?
Ich will gar nicht daran denken. Also ich habe 3 Tage in Kabul und 5 Tage in Jalalabad, also im Osten von Afghanistan, verbracht. Und ich glaube, ich habe nur noch geweint dort. Manchmal habe ich wirklich das gute Gefühl gehabt und ich habe gemeint, okay, ich bin aber jetzt zu Hause und keiner kann mich ein Ausländer nennen, weil ich davon auch sehr viele Traumas hatte. Aber dann bin ich zurückgekommen, aber ich habe wirklich nicht aufgehört zu weinen. Und irgendwann mal habe ich gemeint, was ist mit mir los? Ich habe total vergessen, dass ich traumatisiert wurde von afghanischen Zuständen. Und ich bin zum Psychologen gegangen und sie hat dann immer wieder mal gefragt, was ist in den letzten Monaten passiert. Und nachdem ich das alles erzählt habe, hat sie gesagt, ja, das ist dieser Zustand, was sie so sehr weinen lässt. Und wirklich, also es ging mir ganz, ganz schlecht. Ich habe richtige, tiefe Depressionen gehabt.
Also ein richtiges Trauma und vor allen Dingen auch traurig, wenn Sie das erzählen, dass Sie hier in Deutschland immer gehört haben, ich bin die Ausländerin und dann kommen Sie nach Afghanistan zurück und irgendwie vielleicht auch so auf der Suche nach Ihrer Heimat und erleben dort auch ein Land, was so völlig anders ist als das, was Sie aus Ihrer Kindheit kannten. Sie haben ja vorhin auch gesagt, die Taliban heute sind ein bisschen anders als die damals oder regieren ein bisschen anders. Jetzt wird ja auch immer wieder diskutiert, inwieweit sollte man Afghanistan unterstützen? Wie weit sollte die internationale Hilfe gehen oder spielt die den Taliban nicht in die Karten, unterstützt sie nicht, das System irgendwie am Laufen zu halten? Wie sehen Sie das?
Ja, also was die internationale Hilfe angeht, ist das so, dass das Ziel vor dem Auge soll wirklich die Menschen in Afghanistan sein und nicht die Regierung. Das haben wir nie vorher gemacht, also das hat die Welt vorher nicht gemacht. Wenn es Erdbeben in der Türkei gibt und man ist gegen die Regierung von der Türkei, da denkt man nicht daran, dass, weil es dort Erdogan ist, dass man dann den Menschen nicht helfen soll. Da wird trotzdem die Hilfe rübergebracht und geleistet. Genauso soll es auch in Afghanistan sein. In Afghanistan soll wirklich die Menschen betrachtet werden, die so sehr hungern, die wirklich dem Tode nahestehen, weil sie nicht zum Essen haben. Ihnen wird ja sowieso so viele Rechte weggenommen. Wenn das Recht zum Essen auch dann weggenommen wird von den internationalen humanitären Organisationen, was geschieht dann? Also das ist wirklich menschlich, wenn wir daran denken, dass wir die Menschen nehmen als Ziel und nicht das, die Regierung. Und das ist keine Unterstützung der Taliban, sondern das ist eine Unterstützung der Menschen und sonst gar nichts. Und deswegen bitte ich jeden, dieses Ziel nicht vor den Augen zu verlieren und den Menschen dort helfen.
Homa Abbas war heute Vormittag mein Gast, die Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins. Wir haben einen Eindruck bekommen, wie der Verein in Afghanistan Hilfe leistet für Kinder und Frauen. Im September, also in 2 Wochen, will Homa Abbas das nächste Mal nach Afghanistan reisen. Das erste Mal nach der Machtübernahme der Taliban. Mit was für Gefühlen treten Sie diese Reise an?
Also im Moment kann ich nicht viel sagen. Ich habe keine Angst, außer Flugangst. Wenn ich dort bin, kann ich erst das bewerten, wenn ich dort bin, wenn ich dann sehe, dass ich nicht arbeiten kann oder wenn ich nicht zu den Behörden gehen kann und so. Da wird es dann wirklich schwierig sein. Aber ich hoffe einfach darauf, dass es sich machen lässt, dass ich dann mit, weil mein Mann auch mitfliegt, dass ich mit einer Begleitung, also ein Mahram, auf dem Weg sein werde und auch natürlich von unserem Kabuler Büro jemand da sein wird. Und das Schönste ist, dass die Geschäftsführerin von uns, Frau Christina Ehle, mit dabei ist. Und ja.
Frau Abbas, dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise und natürlich auch viel Erfolg bei Ihren Projekten für die Menschen. Und vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Sehr gern geschehen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, dass Sie Afghanistan nicht vergessen und dass Sie immer wieder einen Bericht über Afghanistan ausstrahlen. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.